Liebe Gemeinde, habt ihr Lust auf ein kleines Bibelquiz? Können wir mal so anfangen, ja? Wir wissen, dass es die Evangelien gibt und eines davon ist vom Evangelisten Lukas. Und dann gibt es die Apostelgeschichte, die ist auch von Lukas. Das ist also noch nicht die Frage. Die Frage heißt, womit endet das Lukas-Evangelium und womit beginnt die Apostelgeschichte? Ja, aber es wurde schon verraten, dass es heute um Himmelfahrt gehen soll. Nachdem wir vor 3 Tagen Himmelfahrt gefeiert haben, mehr oder weniger, ich weiß nicht, wie ihr gefeiert habt, liegt es nicht so ganz ferne, dass das mit Himmelfahrt zu tun haben könnte. Und genauso ist es auch. Es geht um die Abschiedsreden Jesu. Jesu kommt noch einmal zu seinen Jüngern. Und dann eben wird berichtet, sowohl im Lukas-Evangelium als auch am Anfang der Apostelgeschichte. So gesehen ist das so die Nahtstelle zwischen diesen beiden Büchern des Lukas, dieses Arztes, der ja an seinen Freund Theophilus das geschrieben hat. Die Nahtstelle ist Himmelfahrt. Das muss also etwas schon für den Lukas mindestens bedeutet haben, etwas Besonderes, dass er in beiden Berichten das erwähnt. Was feiern wir an Himmelfahrt? Oder welche Bedeutung hatte diese Himmelfahrt zunächst mal für die Jünger Jesu? Und dann eben die Frage, welche Bedeutung hat sie für uns heute? Oder anders, vielleicht ein bisschen provokanter gefragt, wozu überhaupt Himmelfahrt? Was soll das? Ich möchte den Text aus der Apostelgeschichte lesen. Nachdem es sich um den Anfang handeln soll, muss es also im 1. Kapitel stehen. Und ich lese die Verse 6 bis 12. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 2 Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, so wie ihr ihn gen Himmel habt fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berge, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Die Jünger haben aufregende Wochen hinter sich. Nach einem großen Popularitätsgewinn ihres Meisters in den letzten 3 Jahren haben sie die absolute Katastrophe erlebt. Nämlich die Verhaftung Jesu, sein Leiden, ja, seinen Tod am Kreuz. Alles schien aus zu sein. Alle Träume, Pläne, Hoffnungen für die Zukunft, die sie gehabt haben, alles war wie eine Seifenblase zerplatzt. Aber dann kam ja Ostern. Jesus ist wieder auferstanden. Und die Jünger haben wieder neue Hoffnung. Jetzt, so meinen sie, jetzt wird es doch an der Zeit sein, das Reich Wirklichkeit werden zu lassen, von dem immer wieder die Rede war. Das Reich Gottes. Jesus kann seine Herrschaft aufrichten. Er hat ja jetzt gesiegt über Sünde und Tod. Er ist der Sieger, er kann sein Reich doch jetzt bauen. Was hindert ihn daran, das in die Tat umzusetzen, worauf sie schon so sehnsüchtig gewartet haben? Und Jesus machte ja auch in den Tagen davor einige Andeutungen. Er spricht von der Kraft aus der Höhe, die sie bekommen sollen, vom Heiligen Geist. Und davon ist eben sowohl am Ende des Lukas-Evangeliums als auch jetzt zu Beginn der Apostelgeschichte die Rede. Und so gehen praktisch diese beiden Bücher ineinander über, genau mit diesem Erzählen, mit diesen Erwartungen der Jünger, mit dem Vorbereiten Jesu seiner Nachfolger. Jesus spricht von dem, was in der Zukunft jetzt sein soll. Zunächst mal gibt er ihnen einige ganz praktische Anweisungen. Er sagt, bleibt in Jerusalem. Diese Jünger, das waren ja Leute, die er aus allen möglichen Teilen des Landes in den letzten 3 Jahren zusammengerufen hatte. Aber er sagt, verteilt euch nicht wieder, sondern bleibt alle in Jerusalem. Und er gibt einen Hinweis, dass sie mit einer Taufe getauft werden sollen, die sich ganz stark von der Taufe des Johannes, die sie ja kannten im Jordan, unterscheiden wird. Es gibt also einige Hinweise, die Jesus ihnen gibt. Und jetzt setzt unser Predigttext ein. Die Jünger sind wieder einmal mit Jesus zusammengekommen, und zwar auf dem Ölberg. Und sie möchten jetzt wissen, wie geht es weiter? Jetzt muss doch der Zeitpunkt da sein, wo in Herrlichkeit das Reich errichtet wird. Und darum diese Frage in unserem Text hier im Vers 6. Herr, wirst du in dieser Zeit, also wirst du jetzt das Reich für Israel wieder aufrichten? Liebe Gemeinde, wenn wir von Reich jetzt im biblischen Zusammenhang hören, dann ist doch der christliche Sprachgebrauch oder unser Verständnis das Reich Gottes. Das verstehen wir als Christen unter dem Reich Gottes. Ich denke mal, so ein bisschen haben wir das gerade im letzten Lied auch gehabt. Du wirst uns bauen zu einem Tempel. Zu einem Tempel im Heiligen Geist, zu der Gemeinde Gottes, dieser weltweiten Gemeinde. Das, glaube ich, ist unser Verständnis von Reich. Bei den Jüngern war das noch was ganz anderes damals. Und hier heißt es ja auch wörtlich, wirst du wieder aufrichten das Reich für Israel. Und sie hatten eine sehr klare Vorstellung von diesem Reich Gottes, aber dieses Reich bezog sich auf Israel. Und für den Juden damals und sicherlich auch für viele fromme Juden heute geht es ja darum, dass das alte Reich Davids wieder aufgebaut werden soll. Und konkret die Juden damals, die erwarteten ja, dass die Römer, die ja seit Jahren ihr Land besetzt hielten und sie knechteten, dass sie aus dem Lande vertrieben werden und dass sie wieder ein großes, mächtiges Reich werden, so wie es zur Zeit Davids gewesen ist. Also ein politisches Reich. Aber meint Jesus das, wenn er vom Reich Gottes spricht? Dieses Reich Gottes aufbauen? Und aus dieser Frage oder in dieser Frage der Jünger, Herr, wirst du das Reich für Israel jetzt wieder aufbauen? Aus dieser Frage möchte ich 3 Aspekte herausnehmen. Und zwar könnten wir in diesem Satz ja 3 Dinge sehen, und zwar einmal wann, dann für wen, Sie sprechen jetzt für Israel, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, für wen ist dieses Reich und letztendlich, wer ist derjenige, der es aufrichtet? Wann, für wen und wer? Zunächst mal also wann. Da gibt Jesus eine ziemlich klare Antwort. Über den Zeitpunkt sagt er, entscheidet allein der souveräne Gott. Wir befinden uns ja hier im Schwabenland, aber vielleicht gibt es jemanden aus Norddeutschland? Unter uns keinen hier so. Also der norddeutschen Sprache nicht so mächtig. Ich bin zwar aus Norddeutschland, aber kann eigentlich auch kein norddeutsches Platt. Aber ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben aus einer norddeutschen Bibel. Da wird nämlich diese Stelle so übersetzt, die Antwort Jesu, als die Jünger fragen, wann kommt das Reich Gottes? Da heißt es in dem Norddeutschen, that guide you gar nichts an. Das geht euch gar nichts an. Ja, Jesus weist es zurück. Er weist zurück, und zwar nicht nur seine Jünger hier, sondern ich meine grundsätzlich alle, die nach ihnen kommen werden, weist zurück Spekulationen über das Kommen dieses Reiches Gottes. Und wie viel ist trotzdem in der Geschichte der Kirche schon spekuliert worden über das Kommen und dann in diesem Falle jetzt über das Wiederkommen Jesu, über dieses Aufrichten des Reiches. Nein, er weist sie alle Spekulationen zurück. Und dadurch, dass er für die Erfüllung, oder den Zeitpunkt für die Erfüllung des Reiches Gottes, und um das geht es hier, um die Erfüllung des Reiches Gottes, dass er diesen Zeitpunkt offen lässt, damit sagt er ja, dass Ostern nicht der Endpunkt war. Das ist vielleicht das, was die Jünger gemeint haben. Jetzt war Ostern, Jesus ist auferstanden, er hat alle Macht, jetzt könnte das Reich ja in Vollendung kommen. Nein, sagt Jesus, Ostern ist nicht der Endpunkt der heilsgeschichtlichen Entwicklung. Es bleibt eine Frist, und zwar von für uns Menschen von ungewisser Länge, bis alles zu seiner Erfüllung kommt. Eine Frist, sagt er seinen Jüngern und sagt er auch uns heute, eine Frist, auf die wir uns einzustellen haben. Ich meine, uns geht es vielleicht nicht so sehr wie den Jüngern, die jeden Tag darauf warten, dass nun endlich das Reich Gottes in Erfüllung kommt. Vielleicht brauchen wir als Gemeinde des 21. Jahrhunderts vielleicht mehr diese Hinweise, dass das Reich kommen wird, dass wir auch auf die Wiederkunft Jesu warten sollen. Also zu dem Wann, sagt Jesus, das ist den Menschen nicht gesagt. Zweitens, für wen? Nicht, wie von den Judenchristen erwartet, umfasst das Reich Gottes ausschließlich Israel. Und das war ja die allererste Erwartung. Und so ist ja auch die allererste Gemeinde entstanden in Jerusalem. Und es war etwas ganz, ganz Besonderes, als dann die Ersten, der Petrus, wir kennen die Geschichte mit diesen unreinen Tieren, die er da im Traume sieht und wie er dann zum Cornelius gerufen wird. Also zum ersten Mal zu Nichtjuden geht und vor allen Dingen dann der Heidenmissionar Paulus. Das ist alles etwas noch ganz Neues, was noch gar nicht existiert, was ganz fremd ist für diese Jünger hier auf dem Ölberg. Sie gehen davon aus, dass Jesus zum Volk Israel gesandt wurde und dass es jetzt darum geht, das Reich für Israel wieder aufzurichten. Aber Jesus stellt dieser Annahme, dieser Vorstellung etwas entgegen. Und zwar das missionarische Wirken. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet hinausgehen nach Jerusalem, dann im weiteren Umfeld nach Samarien und, so heißt es jetzt hier im Luthertext, bis an die Enden der Erde. Gut, die Enden der Erde, das wird sich der Mensch der damaligen Zeit vielleicht so vorgestellt haben, so den Rand des Römischen Reiches. Und das war ja schon sehr, sehr groß. Das Römische Reich, das ja bis im Norden, bis nach Germanien ging. Wisst ihr, wo Germanien liegt, ja? Da gibt es zum Beispiel einen Bodensee in Germanien da. Bis dahin waren auch schon Römer gekommen. Aber unvorstellbar, dass bis dahin diese Botschaft von Jesus Christus kommen sollte. Ja, sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein und werdet diese Botschaft bis an die Enden der Welt hinaustragen. Und damit ist diese Antwort, für wen das Reich Gottes da sein wird, diese Antwort setzt ganz neue Maßstäbe. Und ich weiß nicht, ob im ersten Augenblick die Jünger das alles schon so verstanden haben. Sicherlich nicht, denn sonst wären in den Jahren danach nicht so manche Auseinandersetzungen mit heidenchristlichen Gemeinden erforderlich gewesen. Aber das ist das, was Jesus hier schon andeutet und was ganz klar der Wille Gottes war. Er will ein Reich aufbauen, sagen wir es heute mit unserem Sprachgebrauch, für alle Welt. Und das Dritte, wer baut dieses Reich? Wer richtet das Reich Gottes auf? Auch hier wieder die Vorstellung der Jünger. Ihnen war ganz klar, dass Jesus hier der Handelnde sein wird. Und darum braucht man auch ihn auf der Erde. Er ist ja jetzt auferstanden, er lebt, er ist anfassbar, er hat mit ihnen gegessen und er ist derjenige, der jetzt dieses Reich bauen wird. Aber stattdessen spricht er von Abschied. Spricht er, dass er weggehen wird. Denn, so hat jemand gesagt in einer Predigt zur Himmelfahrt, die Jünger, die 3 Jahre lang ihn ja jetzt fast jeden Tag bei sich hatten, immer wieder von ihm gelernt haben, die Jünger sind jetzt erwachsen geworden. Wenn wir dieses Bild einmal kurz uns anschauen, Kinder, kleine Kinder vor allen Dingen, die lässt man nicht allein zu Hause, oder? 3-Jährige ganz allein zu Hause macht man nicht. 5-Jährige auch noch nicht. Aber irgendwann werden Kinder größer und sie lernen auch einmal allein zu sein Und wenn dann ein Mensch erwachsen ist oder ein Jugendlicher, der darf auch dann schon mal alleine zu Hause bleiben. So hat derjenige das jetzt im Bild sagen wollen, was hier den Jüngern passiert. Die Jünger sind erwachsen geworden. Jesus kann sie jetzt alleine lassen und er lässt sie doch nicht alleine. Er gibt ihnen hier den Hinweis, die Verheißung, dass er sie nicht hilflos zurücklassen wird. Er gibt ihnen die Zusage für einen Stellvertreter, so heißt es ja an einigen Stellen im Neuen Testament, die Zusage, einen Beistand, den Heiligen Geist ihnen zu schicken. Und der Heilige Geist wird zu ihnen kommen und wird sie befähigen. Sie, die jetzt geistlich gesprochen erwachsen geworden sind, aber doch noch nicht endgültig jetzt herangereift. Er wird sie befähigen, weiter zu wachsen. Befähigen wozu? Und das, wenn wir das jetzt auf die Jünger hier beziehen, dann gilt das natürlich für alle weiteren Jünger, die danach gekommen sind, auch. Also auch für uns heute Morgen. Befähigen wozu? Das kann ich euch gleich sagen, liebe Gemeinde. Der Heilige Geist befähigt uns nicht, ein ruhiges Leben zu führen. Enttäuscht? Nein, er befähigt uns zur Mitarbeit am Bau dieses Reiches Gottes. Dieses Reich baut der Heilige Geist durch seine Jünger, durch die Jünger Jesu, durch die, die er jetzt zurückgelassen hat, aber eben nicht hilflos, sondern die er jetzt befähigt, durch den Geist Gottes zu bauen an seinem Reich. Dadurch werden auch in diesem Punkt wieder die Jünger am Ölberg in ihren Vorstellungen ziemlich stark korrigiert. Es hätte doch jetzt alles so schön sein können. Jesus ist da und er könnte doch jetzt für Israel sein Reich aufbauen, so wie er sich das vorgestellt hat, dieses Reich Davids. Aber können wir uns heute vorstellen, dass das so gekommen wäre? Was wäre gewesen, wenn Jesus nicht zum Himmel aufgefahren wäre? Er wäre noch einige Tage oder vielleicht auch Wochen da geblieben und er hätte dieses Reich im Sinne und im Verständnis der Jünger so jetzt aufgebaut, die Römer aus dem Lande vertrieben. Es wäre wieder jemand, der auf dem Throne Davids gesessen hätte, der geherrscht hätte. Israel wäre wieder die große Weltmacht geworden im vorderen Orient. Können wir uns das vorstellen? Was wäre dann passiert? Gar nichts. Nein, diese Vorstellungen korrigiert Jesus ganz entschieden und wir wissen natürlich 2000 Jahre später, wie die Dinge ganz anders gelaufen sind. Und sie konnten nur so anders laufen und nie ist es von Gott anders gedacht gewesen, als dass das, was er unter seinem Reich versteht, zu dem er Jesus, seinen Sohn, geschickt hat, dieses Reich zu beginnen, um dieses Reich weiterzubauen und es einmal zur Vollendung zu führen. Und dieses Reich wird eben gebaut und das ist jetzt ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Abschiedsreden Jesu, bevor er dann auffährt gen Himmel. Dieses Reich wird gebaut dadurch, dass er ihnen einen Auftrag gibt. Er sagt, dass sie das Evangelium in alle Welt zu bringen haben. Das ist ein Gedanke, der uns natürlich nicht fremd ist, der uns sicherlich vertraut ist. Ich hoffe, nicht nur theoretisch vertraut, dieses Reich Gottes durch Evangelisation, durch Mission weiterzutragen, so wie das die christliche Kirche 2000 Jahre lang getan hat. Uns ist dieser Gedanke vertraut, aber wie wird es diesen Männern und Frauen in dieser zugegeben unbedeutenden galiläischen Provinz im Römischen Reich gegangen sein? Ist das überhaupt möglich? Ist das denkbar, dass diese paar Fischer, diese Zöllner und was das für einfache Leute waren, dass die in diesem Nest, was überhaupt total unbekannt war in der gesamten römischen Welt, dass die etwas bewerkstelligen können, was die ganze Welt einmal einnehmen wird? Unvorstellbar. Würde ich sagen, wenn es mir gelingen würde, mich gedanklich an diesen Ölberg zu versetzen in die Situation der Jünger damals. Unvorstellbar. Aber jetzt, liebe Gemeinde, ist an der Zeit, dass wir auf die Frage eingehen, warum wir Himmelfahrt feiern. Denn das hängt damit eng zusammen. Himmelfahrt beendet ja die leibliche Gegenwart Jesu auf dieser Erde. Himmelfahrt beginnt die Herrschaft Jesu in einer für uns Menschen unvorstellbaren Dimension. Wir können uns das hier eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht vorstellen, dass jemand überall gegenwärtig ist. Über das Wie dieser Himmelfahrt brauchen wir nicht spekulieren. Das ist ein Vorgang, der sich unserem menschlichen Verständnis nicht erschließt. Es heißt hier ganz einfach in der Berichterstattung des Lukas, er wurde von ihren Augen weggenommen. Eine Wolke nahm ihn empor. Sicherlich irgendwelche Bilder, wie das jetzt vonstatten ging, brauchen wir uns nicht vorzustellen. Wir finden auch an anderen Stellen der Bibel so hin und wieder solche Hinweise, wie Menschen aufgenommen worden sind in den Himmel. Damit ist deutlich geworden, sie sind nicht gestorben wie der normale Mensch, sondern damit soll ausgedrückt werden, dass sie etwas Unsterbliches haben. Wobei dieser Gedanke nicht nur in der Bibel zu finden ist, sondern auch in damaligen antiken Schriften ist das auch von anderen so gesagt worden. Und damit sollte unterstrichen werden, die Unsterblichkeit dieser Menschen oder ihr großer Einfluss auf die Geschichte. Und wir kennen ja so einige Personen, also jetzt unabhängig von der Bibel, die so als unsterblich gelten oder die einen großen Einfluss in der Geschichte, in der Literatur der Menschheit gehabt haben, gerade in der griechischen Welt. Und so gesehen wird jetzt bei dem Bericht des Lukas auch manchem Griechen oder auch manchem gebildeten Römer das etwas bedeutet haben oder er hat bestimmte Vorstellungen davon bekommen, wenn hier von diesem Aufheben in den Himmel die Rede ist. Dass dieser Jesus etwas ganz Besonderes ist, dass er so eine Art Unsterblichkeit hat und dass er für die Geschichte der Menschen eine große Bedeutung hat. Aber dieser Jesus ist eben viel mehr als ein Platon oder ein Aristoteles oder an wen man da sonst so denken mag. Hier geht es um den Sohn Gottes. Er, der als Mensch auf dieser Erde war, der ist wieder an die Seite Gottes getreten. Und seine Herrschaft an der Seite Gottes ist von unserem Raum und auch Zeitverständnis vollkommen gelöst. Alle Beschränkungen, denen wir als Menschen hier unterliegen, das gilt für das, was den Raum angeht. Wir können eben heute Morgen jetzt um 11 Uhr nur in Überlingen hier in diesem Raum sein und nicht woanders. Und wir können das gerade jetzt nur hier sein. Und überhaupt unsere gesamte zeitliche Vorstellung haben hier eine ganz enge Beschränkung. All diesen Beschränkungen ist Jesus nicht mehr unterworfen. Beim Nachdenken über seine Himmelfahrt könnten wir auch an das denken, was Paulus einmal an die Epheser schreibt. Da ist nämlich davon, von dieser Macht Jesu die Rede, von dieser großen Kraft, die seit Himmelfahrt für die Menschen existent ist. Paulus schreibt und er bittet praktisch Gott für die Epheser, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat und ihm in der himmlischen Welt einen Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Diese Kraft, mit der Gott seinen Sohn von den Toten erweckt hat, mit denen er ihn an seine Seite geholt hat. Diese Kraft, schreibt Paulus an die Epheser und liebe Gemeinde, auch damit wieder heute Morgen an uns. Diese Kraft möge in uns wirken. Diese Kraft ist nur deswegen auch möglich und kann in uns wirken, weil Christus zur Rechten Gottes sitzt und herrscht. Unabhängig von allen Zeiten und räumlichen Beschränkungen unserer Menschen. Die räumliche und zeitliche Veränderung Christi schafft die Voraussetzung, dass wir, und jetzt komme ich noch einmal auf den Missionsbefehl, dass dieser Missionsbefehl Jesu erfüllt werden kann. Dass nämlich seine Gemeinde gebaut wird, dass der Leib Christi gebaut werden kann und zur Erfüllung kommt. Und dieser Leib Christi, diese Gemeinde, ja das Reich Gottes, das Gestalt annimmt und immer da deutlich Gestalt annimmt, wo sich Gemeinde versammelt und wo Gemeinde gebildet wird. Dieser Leib Christi hat einen ganz hohen Stellenwert hier in unserem Text. Hier werden entscheidende Weichen gestellt. Hier werden Vorstellungen zurückgerecht. Hier kommt es zu einem neuen Aufbruch. Ein Ausleger schreibt einmal, der Weg der Jünger vom Ölberg nach Jerusalem war die erste Etappe des Weges der Gemeinde durch die Geschichte. Und inzwischen sind ja schon so manche Etappen gegangen worden. Was bedeutet das für uns heute? Wie für die ersten Jünger gilt auch dem Glaubenden heute, dass die Macht seiner Stärke in uns und unter uns wirkt, unabhängig von Zeit und Raum. Diese 2000 Jahre, die jetzt dazwischen liegen, sind bedeutungslos. Das, was Jesus damals am Ölberg seinen Jüngern sagt, was er ihnen verheißen hat und was er ihnen dann auch gesendet hat, nämlich zu Pfingsten, das ist auch für uns wirksam. Und wenn jemand meint, ja, was ist das schon gegen die Größe des Weltalls? Und wir wissen natürlich heute viel mehr als die Jünger damals über die Unendlichkeit, in die Jesus aufgenommen wurde, dass dieses Weltall in Millionen von Lichtjahren gemessen wird, letztendlich unvorstellbar. Dann können wir als Christen sagen, Christus ist größer. Er umfasst all dies und das hat für ihn alles keine Bedeutung, keine Begrenzung. Christus, der all das ausfüllt, ist dennoch mitten unter uns. Und das haben wir so haben wir in den Gottesdienst heute begonnen und davon gehen wir aus, wenn wir als Christen beisammen sind. Ist er mitten unter uns, dieser Aufgefahrene an der rechten Seite Gottes herrschende Herr. Er ist mitten unter uns. Und wie den Jüngern damals gilt auch uns, seinen Zeugen, seine Zusage. Das Reich Gottes wird auch noch heute gebaut. Und liebe Gemeinde, das sage ich jetzt ganz bewusst, gerade in einer Zeit und in einem Land, hier auch wie bei uns, jetzt hier in Deutschland, in Europa, wo es viele Prognosen gibt, wo die Kirche ja tot ist und die Gemeinde zum Niedergang verdammt verurteilt ist. Das alles stimmt nicht. Und ich möchte an dieser Stelle einen englischen Schriftsteller zitieren, den Gilbert Case Chesterton. Ich weiß nicht, wer von dem schon mal gehört hat. Der hat um die Jahrhundertwende 1800 zu 1900 gelebt. Dieser Chesterton, bekannt ist er vielleicht dem einen oder anderen durch Filme des Pater Brown. Kennt jemand Pater Brown? Ja, das ist der Mann, der diese Geschichten vom Pater Brown geschrieben hat. Aber nicht nur dieses echt humoristische Geschichten dieses katholischen Pfarrers, der als Kriminaler unterwegs ist. Nein, er hat auch viele andere Dinge geschrieben. Und er hat vor allen Dingen gegen das geschrieben, was auch schon zu seiner Zeit immer wieder gesagt worden ist, dass die Kirche tot ist und dass sie keine Hoffnung hat. Er hat gesagt, mindestens fünfmal ist der christliche Glaube allem Anschein nach vor die Hunde gegangen. Und er führt dann das auf, so diese Dinge in der Zeit, im Laufe der Kirchengeschichte, was alles gewesen ist, wo man gesagt hat, jetzt ist der christliche Glaube tot. Letztendlich nachher auch Dinge wie ein Voltaire, der große Spötter und Leugner des Christentums. Oder dann ein Darwin, der meint, wir brauchen keinen Gott, keinen Schöpfer. Fünfmal hat man es schon gesagt, dass der christliche Glaube anscheinend vor die Hunde gegangen ist. Aber, sagt Chesterton, es waren immer die Hunde, die gestorben sind. Menschen werden mit dem Wort und ihrem Leben Christus bekennen. Dafür sind wir heute Morgen hier ein Zeugnis und viele andere Gemeinden in Deutschland und viele Christen in dieser Welt. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber dass er wiederkommt, bezeugt die Bibel an vielen Stellen. Und das wird auch in unserem Text hier sehr deutlich, kommt auch sehr deutlich zum Ausdruck. Und gesagt wird es von Boten, und die besonders im Neuen Testament immer wieder auftreten, um dieses wichtige Ereignis herauszustellen. Hier ist ja von diesen zwei Männern in weißen Kleidern die Rede. Wenn wir so wollen, zwei Engel. wo tauchen nicht überall Engel auf? Immer da, wo es um entscheidende Dinge der Heilsgeschichte geht. Und so gesehen ist auch Himmelfahrt ein ganz wesentlicher Punkt in der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Er wird wiederkommen, sagen sie. Jesus wird wiederkommen zur Freude, zur unaussprechlichen Freude der Gemeinde. Und wird das dann wirklich vollenden, auf was die Jünger nach Ostern so sehnsüchtig schon erwartet hatten. Und was auch uns durchaus Erwartung wert sein soll. Dass nämlich Gott sein Reich aufbaut in Kraft und Herrlichkeit. Amen. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott, der euch beruft, ist treu, er wird es tun. Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.